So, bei uns ist gerade Donnerstag. Heute ist bei uns Throwback Thursday. Wir schauen zurück und wollen erstmal wissen, was ist eigentlich in der ganzen letzten Woche in der Bundesrepublik Deutschland passiert.
Du willst dich doch mit ihr aussprechen. Dann mach das. Von alleine wird sie nicht kommen.
Wann fahren wir endlich in den Urlaub, Mama? Fahr wo Papa hin wollte, nach Santiago.
Hans ist doch immer in deinem Herzen. Mach einfach das, was sich für dich richtig anfühlt.
Ich mach die Reise. Mit Emil.
Wir hatten einmal Sex, aber das war's auch für mich. Ich bin ja kein Callboy.
Na, dann hast du doch klare Regeln. Ich dachte, du brauchst Geld. Ach.
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Heute mit Christine Watti und
Johannes Nichelmann. Guten Tag.
Ja, und das eben war ja die Lindenstraße, die uns nochmal erzählt hat, was in der letzten Woche los war. Und es wird nicht mehr lange so weitergehen. Wahrscheinlich haben es alle schon gehört, die Lindenstraße wird irgendwann eingestellt. Aber uns sind noch so ein paar andere Sachen aufgefallen, die uns mitgeteilt haben, es geht bergab für das westdeutsch geprägte Lebensgefühl der Generation Golf. Oder der Generation Erdnussflips. Die Lindenstraße wird also nicht weitergehen. Der letzte Otto-Katalog, der ging gerade in Druck. Und Thomas Gottschalks Villa in Kalifornien ist ja abgebrannt und damit auch seine besten Outfits aus Wetten, das vermeldet zumindest die Bild. Ist auch okay, ist ja auch 2018, oder?
Thomas Gottschalk okay, jetzt bin ich mir nicht so sicher. Aber,
ich meinte natürlich, dass dieses alte Lebensgefühl der alten BRD langsam ausklingt.
Na, ob das okay ist, das werden wir erklären. Wir haben viele GesprächspartnerInnen und zum Beispiel treffen wir gleich Sibylle Vauri von der Lindenstraße. Wir treffen den 1987 geborenen Autor Michel Descartes, der über die 80er ein fantastisches Buch geschrieben hat, und hören mal rein, was überhaupt passiert ist in dieser alten BRD, und treffen uns mit einem, der darin intensiv gelebt hat.
Ja, vor allem wollen wir eben wissen, und das ist die Frage dieses Podcasts auch, was hat denn dieses Lebensgefühl eigentlich genau ausgemacht? Was ist denn verloren, wenn es nicht mehr da ist? Und Sibylle Vauri hat das eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht.
Es war ja nicht alles gut, aber es wurde drum gekämpft. Und es war die Idee, dass wenn man seine Schrankwand hat, dass dann doch bitte alles gut sein würde.
Die schöne Schrankwand. Hattet ihr so eine schöne Schrankwand bei euch zu Hause? Du kommst aus dem Schwarzwald?
Nein, aus dem Odenwald.
Odenwald.
Und wir hatten keine Schrankwand, was mich aber meine ganze Kindheit über bedrückt hat, weil ich hätte gerne als Kind eine Schrankwand gehabt, weil in einer Welt zu leben in Westdeutschland
ohne Schrankwand
und ohne Eckbank in der Küche und ohne ordentliche Vorhänge, das war schwierig für mich.
Hast du da drüber gesprochen mit deinen Eltern, die das zu Weihnachten gewünscht, oder?
Meine Eltern fanden mich mega spießig für diese Einstellung und ich fand die mega nicht gut dafür, dass sie mir diese Schrankwand nicht hingestellt haben.
Und wie sah euer verlotterter Haushalt dann aus?
Da waren auf jeden Fall keine Schrankwände, sondern Möbel, die meine Eltern tatsächlich gut fanden und mit denen, die sich eigentlich, glaube ich, ganz gerne abheben wollten von der Generation Schrankwand. Aber ich bin natürlich trotzdem so geprägt worden. Wir saßen am Ende auch natürlich auf dem Sofa am Samstagabend und haben auf Wetten, das gewartet oder Verstehen Sie Spaß geguckt oder am Sonntag eben die Lindenstraße. Und ich trug auch einen Bademantel nach dem Baden am Samstag und aß Erdnussflips.
Ich bin ja eher so ein migrantisches BRD-Kind quasi, weil die Mauer ist gefallen, da war ich ein halbes Jahr alt, bin dann mit den 90er Jahren und dem Traumschiff und diesem ganzen Fernseh-BRD-Zeugs aufgewachsen, hab das dann aber, vermute ich mal, habe ich mit meinen Eltern noch nicht drüber gesprochen, gleichzeitig mit denen kennengelernt und habe das mit denen entdeckt. Das ist mir jetzt aber auch erst im Zuge unserer Vorbereitung klar geworden, dass das für die ja auch natürlich völlig neu war an der Stelle, dieses BRD-Gefühl. Ich kann das so halb nachvollziehen. Du warst ja dann jugendlich schon ein bisschen in der BRD.
Ja, sollen wir einfach mal sagen, dass es gibt so einen Altersunterschied hier im Studio. Also ich bin ungefähr 1976 geboren und du?
Ungefähr 1989, glaube ich.
Plus, minus,
haben sie behauptet.
10 Jahre.
Warst du denn mal im Jackie O, im Tanzpalast OK, in dem Saigon City, im Aquarius, in der Titanic City, California New Rollpalast tanzen?
Nee, aber ich war in der Music Hall, im Point, im Tropical, im Mezcal und im Tempel und im Airport.
Samstagnacht und du sitzt so.
Das ist Reinhard Grebe.
Der erzählt meine Jugend. Hör mal.
Sie ist traurig aus.
Oh.
Die anderen sind in Köln in der Disco. Die ganze Clique im Roxy. Im Blue Shell oder im Lalik. Du bist 17 und pickelig.
Das klingt Nach einer nicht so guten Jugend.
Ja, aber das ist echt interessant, dieser Song. Der heißt Captain Krümel, ist von Reinhard Grebe, der tatsächlich das auf den Punkt bringt. Natürlich einerseits diese Teenie-Melancholie, das geht in jeder Generation so. Dazu muss man nicht irgendwie in den 70ern geboren sein. Aber tatsächlich dieses, wo der sich befindet. Da kommt dann auch irgendwann noch der Vater und die Eltern haben ein neues Garagentor. Die haben ein Patenkind in Bangladesch. Die haben irgendwie, es ist doch alles da, ist immer so ein Satz, der dann natürlich diesem trauernden Trauerkloß-Teenie-Kind irgendwie übermittelt wird. Und das kenne ich auch total gut. Also ich meine, das ist natürlich totale Mittelschicht, die immer sagt, wir haben noch ein Reihenhaus, wir haben noch einen Hobbykeller, du kannst doch, hast doch alles und so. Und diese Melancholie in diesem Ganzen, ich habe doch alles, aber mir geht es trotzdem nicht gut und ich bin auch nicht bei der Clique dabei und ich kann es überhaupt nicht auffangen. Das macht er tatsächlich ganz gut im Song. Es gibt auch immer wieder, wenn es so Live-Mitschnitte von Konzerten von Grebe gibt, dann sieht man wirklich im Publikum immer diese gesamten betroffenen Mittelstandskinder, die das genau fühlen und es ist eigentlich nichts Schlimmes los, aber es ist tatsächlich so eine Stimmungsaufnahme, die der ganz gut macht.
Du hast ja deine Jugend in der BRD, in der alten BRD verbracht, ich so gut wie gar keine Zeit. Unser Kollege Burkhard Birke, der gerade hier reingekommen ist ins Studio, hat da mehr Zeit verbracht und wir geben ihm mal ein Mikrofon. Warte, ich drehe dir das mal hin, Burkhard.
Danke.
So, hier das mal. Herzlich willkommen bei Lakonisch Elegant.
Hallo.
Hallo.
Genau, du kriegst noch Kopfhörer. Burkhard, schön, dass du da bist. Genau, du bist hier bei uns Reporter, warst Korrespondent in, glaube ich, allen Ländern der Erde für das Deutschlandradio.
Nein, nicht ganz, aber in London, in Washington, in Paris und in Brüssel.
Das heißt, du hattest ja auch Gelegenheit, dann von außen auf die BRD zu blicken. Denn in welchen Jahren warst du da überall?
Also ich war von grob 88 bis zuletzt 2011 war ich Korrespondent. Dazwischen war ich auch mal 7 Jahre in Köln dann zuständig fürs Aktuelle.
Wir reden ja in Lakonisch Elegant vor allem über dieses alte BRD-Gefühl, von dem wir glauben, dass es sich langsam wirklich damit erledigt hat. Wir faseln da so ein bisschen rum über dieses alte BRD-Gefühl und auch wann das überhaupt genau war. 80er, 90er, hat das aufgehört mit dem Mauerfall oder später? Wie würdest du das denn mit Blick von außen und mit deiner gesamten Politikkompetenz einschränken? Worüber reden wir denn?
Also ich würde sagen, dass mit dem Umzug von Bonn nach Berlin eigentlich so die Zäsur kam. Das war der Moment, wo die Berliner Republik dann auch nach außen sichtbar begonnen hat für mich. Ich war damals noch in London, habe gerade den Wechsel nach Köln gemacht und dann entstand die Berliner Republik. Vorher war das alles noch sehr regional, auch wie die Stadt Bonn provinziell schon. Wenn man dort gearbeitet hat als Journalist, da wurde halt viel noch an der Bar des Bundestages recherchiert. Heute ist das ja alles ganz anders. Und es hat sich ja auch ein totaler Wandel in der Medienwelt vollzogen. Das heißt, in den 80er Jahren gab es gerade mal irgendwann Mitte der 80er RTL Plus als ersten privaten Fernsehsender. Und mit dem Mauerfall und danach dann in den 90er Jahren, 2000er Jahren, da waren ja immer mehr Privatsender, die auch wirklich gut angekommen sind beim Publikum.
Aber waren die nicht auch mega, also wenn man sich anschaut, RTL 1986, die haben dann mit Toge Egon Balder dieses Tutti Frutti, das war so provinziell und so schlimm eigentlich, dass dieses Programm, was die gemacht haben, es hat auch voll gepasst auf diese alte BRD, oder nicht?
Das war ein Abschaltprogramm eigentlich, ja. Es war piefig.
Ein erfolgreiches Abschaltprogramm.
Es hat bestimmte Kategorien der Bevölkerung unheimlich angesprochen, weil es eben nicht so politisch hyperkorrekt war, wie das immer im Öffentlich-Rechtlichen sein musste. Und ich glaube, das hat ja nachher auch dazu geführt, dass sich das Öffentlich-Rechtliche geöffnet hat für gewisse Formate und Dinge. Und all das hängt dann eben auch zusammen mit diesem Mentalitätswechsel. Und was ich aber im Ausland auch gut beobachten konnte, ist, dass sich Deutschland lange Zeit geweigert hat, aus dem kleinen BRD-Land eine große, ja, Nation zu werden, die Verantwortung trägt. Ja. Ich bin in der alten Bundesrepublik eben auch sozialisiert worden, auch noch mit dem Gefühl, mein Gott, wenn ich ins Ausland gehe, ich will nur ja nicht, dass ich als Deutscher erkannt werde, weil wir haben ja diese fürchterliche Geschichte, obwohl ich ja Nachkriegsgeneration bin. Mit diesem Gefühl bin nicht nur ich, glaube viele meiner Generation sind so aufgewachsen. Und ich glaube, dann gab es noch eine zweite Zäsur, nämlich 2006 mit der Fußball-Weltmeisterschaft, wo wir so etwas wie einen gesunden Nationalismus in Deutschland wieder erlebt haben, wo man mal die deutsche Flagge winken konnte. Oder
für ganz kurz.
Für ganz kurz. Jetzt haben wir wieder die Kehrseite des hässlichen Nationalismus. Und es ist eigentlich schade, dass diese kleine Euphorie, dass man auch stolz sein konnte auf Deutschland oder Deutscher zu sein, wieder stolz sein, will ich mal sagen, was ich in der BRD nicht konnte oder Bundesrepublik BRD, das klingt für mich immer so nach diesem DDR-Jargon.
Aber weißt du, was ich interessant finde in den Gesprächen, die du bestimmt jetzt hier auch noch gleich in unserem Podcast hören kannst, gibt es immer wieder den Tenor, wenn man zurückguckt, dass das so eine schöne, gemütliche, aufgeräumte Zeit war und dass quasi eher Sorge herrscht, dass jetzt alle sind so individualistisch unterwegs, es ist alles nicht mehr ganz klar, da gab es irgendwie klare Meinungen, klare Zuordnungen. Wie hast du das denn empfunden? Also weil das hört sich jetzt so an wie danach Aufbruch, dann wurde alles besser, internationaler, globaler anerkannt, größeres Selbstbewusstsein, scheint aber auf der Emotionsebene eher so zu sein, dass man da doch was vermisst, das Leben hinter der Schrankwand.
Viele vermissen das, aber ich glaube, das hat was mit der generellen Entwicklung zu tun, das hat was mit dem Eigentlichen zu tun, was für mich die größte Revolution aller Zeiten ist, das Internet. Und das ist ja erst in den 90er Jahren, 2000er richtig zum Zug gekommen. Und ich glaube, das Internet, die Globalisierung, die hat total unser Leben, unsere Welt verändert. Wir sind total offen. Und ich glaube auch die Rückbesinnung auf den Nationalismus und diese Sehnsucht, diese Westalgie, um das mal in den Begriff zu packen. Wir haben ja die Ostalgie, jetzt gibt es vielleicht diese Westalgie, dass einige sich nach der alten muffigen BRD zurücksehnen. Hat damit was zu tun. Ich glaube, dass man so eine Identitätssuche hat. Die Menschen fühlen sich nicht irgendwie wohl, sie haben keine Identität. Die Identitätssuche und die Angst, dass die Digitalisierung ihnen auch noch diesen Wohlstand nimmt.
Dieses Gefühl der Westalgie, das beschreibt ein junger Autor, 1987 geboren, Michel Descartes, ganz gut in seinem Buch 1000 deutsche Diskotheken heißt das. Darin reist sein Privatdetektiv Frankie 1988 durch sämtliche westdeutschen Provinzkäffer und ist auf der Suche nach einer Diskothek, in der am 9. Juli 1988 der Song White Heat von Madonna gelaufen ist. Denn der Deutsche Bahn-Vorstandsmitgliedsmensch Mauke wird erpresst und im Hintergrund dieses Erpressungstelefonats lief dieser Song. Also er will jetzt rausfinden, der Frankie, was denn da nun passiert ist, wo dieses Telefonat stattgefunden hat und fährt eben durch diese vielen Diskotheken mit den schrecklichen Namen, die wir alle schon aufgezählt haben. Und dieser Michel Descartes, der hat tatsächlich einen Fetisch entwickelt für die Bundesrepublik. Wir hören uns mal das Interview an, das ich mit ihm in einem großen westdeutschen Kaufhaus geführt habe in der Umkleidekabine und reden dann mit Burkhard weiter, ob der Michel auch dieses Gefühl der 80er und dieser BRD auch für dich widerspiegelt. Du hast mich gerade eben hier durch das Kaufhaus durchgeführt. Wie viel BRD steckt hier noch drin, nach deiner Ansicht?
Viel. 98% BRD steckt noch drin.
Wo findet man heutzutage noch Orte, die 98% alte BRD sind?
Nirgends mehr. Vielleicht in irgendeinem Miele Flagship Store oder so.
Ich weiß nicht, ob der Kaffee Flagship Store oder was.
Ah, es gibt ja den Ritter Sport Flagship Store am Kudamm oder so. Da gab es mal. Oder Friedrichstraße?
Sowas in der Richtung, ja. Du bist 1987 in Augsburg geboren. Ne? Ja. Bist du da auch aufgewachsen?
Ja, also genau, in einem Dorf bei Augsburg, also in welchem? Einem Vorort. Mehring heißt der.
Kennst du Meitingen?
Ja, schon.
Echt in der Schule.
Wirklich? Meitingen ist aber
Nordschwaben. Nord. Also Landkreis Augsburg, kurz vor Nordschwaben. Ja. Und du bist aber aus dem Süden von Augsburg.
Ich bin aus dem Süden, aber genau. Und dann, also genau, aber die Leute mit den Bussen sind dann immer morgens in die Stadt gefahren. Du ja vielleicht auch, oder?
Nee, ich bin von Tierhaupten nach Meitingen gefahren.
Meitingen war schon die Metropole, in die Meitingen du gereist bist.
Aber ich bin ja eigentlich aus dem Osten und bin dann da hingekommen.
Ja.
Und bin quasi von dem ausschweifenden DDR-Erlebnis der 90er und Anfang 2000er Jahre in Ost-Berlin reingekommen, nach meinem Gefühl so zurückblickend in das ausschweifende BRD-Gefühl, Ethiklehrer, die geschwärmt haben von den 80ern und 70ern, von so Startbahn-West-Demonstrationen in Frankfurt am Main und so. Wie hast du das wahrgenommen? Wann ist für dich so die BRD, das Helmut-Kohl-Gefühl ausgelaufen?
Ausgelaufen.
Also so ausgefadet meine ich damit.
Ausgefadet ist wirklich ein perfektes Wort dafür. So würde ich das auch beschreiben. Also eigentlich die kompletten 90er Jahre, mein ganzes Gefühl, was die 90er betrifft, sind genau das. Es gibt diesen Staat, BRD, also die alte BRD, die so komisch ausfadet, die so rausgedimmt wird. Also ich habe so Bilder im Kopf, wie ich durch dieses Dorf, also durch diese Kleinstadt laufe und eben irgendwelche Garagentore sehe, wo so Garfield-Sachen drauf gemalt sind von so Vätern und so Wohnmobile stehen, wo auch irgendwelche Sachen drauf sind. Und das sind auch die Farben und ja, und all diese Marken auch. Also ich glaube, diese Nostalgie ist ja auch eine kapitalistische Nostalgie, weil es ja auch
so Kakao von dem großen Schweizer bösen Hersteller
und sowas. Ja, genau. Also ganz viele Marken, weil es eben damals auch noch eindeutiger, also weil die Monopole vielleicht klarer verteilt wurden. Es gab diese Marktführer, diese ganz klaren, halt Siemens und die haben halt dann, oder Braun, und die haben halt dann Rasierer gemacht zum Beispiel. Die ja auch irgendwie alle so Fetischgegenstände waren. Eigentlich ist es nicht ein Gefühl, es ist ein Fetisch fast schon bei mir, so ein BRD-Fetisch.
Aber das ist die Markenseite. Wie ist es denn mit den Leuten gewesen? Also mit deinen Lehrern, deinen Eltern, ja, deinen Großeltern und den ganzen Leuten da um dich herum?
Absolut. Die sind eben auch aus diesen 50er, 60er, 70er, 80er Jahren, je nachdem, ob es Großeltern, Eltern oder Lehrer waren, eben auch noch so rausgefadet. Haben sie selber so rausgefadet in diese 90er Jahre rein, bis eben vom Gefühl her, wie so das Jahr 2000, so als Epochenstufe, aber dann spätestens 2001 mit 9/11, wie so ja, der Fade sozusagen vorbei war. Und
also da endet für dich die alte BRD 2001
vom, am 11. September. Vom Gefühl ist es, genau, spätestens am 9/11 ist es eigentlich vorbei gewesen.
Findest du, man muss traurig sein, dass diese alte BRD, diese Kultur der alten Helmut-Kohl-Ära nicht mehr existiert?
Ob man traurig sein muss? Nee, ach, traurig.
Aber du hast ja so eine Art Fetisch entwickelt dafür, ja, offensichtlich.
Total. Aber der funktioniert ja eigentlich nur, weil es vorbei ist oder weil es nicht mehr da ist. Also, wenn man es die ganze Zeit hat, ich weiß nicht, ob der Fetisch dann noch funktioniert.
Aber was siehst du denn daraus? Also, was ist das Ulkige, das Gackige, das Tolle, was, ja, du daran so hast?
Dass es einfach tatsächlich diesen absurden Start mal gab, in dem man in meinem Fall ja sogar geboren ist, aber der ja dann sofort auch untergegangen ist oder verschwunden. Ne, untergegangen ja nicht, aber verschwunden. Der ist einfach verschwunden. Und der ist in so komischen Resten noch überall sichtbar und steht noch so rum oder liegt bei einem im Badezimmer als so ein komischer Gegenstand aus dieser Zeit. Und tatsächlich muss man ja sagen, ich sehe die BRD als Staat ja schon wie so, schon auch nicht wahrscheinlich der blödste deutsche Staat gewesen, den es je gab. Also wenn man sich so die anderen in diesem Jahrhundert mal anguckt, was es da noch so gab. Gar nicht mal blöd, und habt irgendwie so eine komische, biedere, ulkige, provinzige Kultur etabliert, mit dieser komischen Provinzhauptstadt Bonn auch noch und solche Sachen.
Du sprichst jetzt ja quasi über das Ende der BRD, wie Leute über das Ende der DDR sprechen. Sie haben auch ihre Gegenstände noch im Bad zu liegen, die, ja, sich an die DDR, ja, erinnern, ja, und so weiter. Müssen wir vielleicht in unserer Gesellschaft auch darüber sprechen, dass nicht nur die DDR geendet ist und da viel, viel Frust entstanden ist, sondern dass es genauso in der BRD geendet ist, nur dass die Trademark BRD bis heute weiterhin geführt wird?
Ja, absolut. Wahrscheinlich gibt es Leute, die irgendwie gefrustet sind. Deswegen, also wieso die BRD ist wieso vorbei. Offiziell hat man wieso gewonnen im Kampf der Systeme, aber was hat man denn gewonnen? Na, nix. Also, das ist ja der Witz daran. Überhaupt nichts. Nix. Außer sein eigenes Leben, dass man halt so vor sich hin lebt und halt genau dieselben Sachen macht wie vorher, aber das kommt so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, das ist so
langsam. Jetzt fällt allen auf, ist es weg oder was?
Ja, nee, das ist, langsam wird es so ein Thema. Und ich habe vor 5 Jahren schon mal ein Theaterstück geschrieben mit meinem Freund Jakob Nolte, und das Stück hieß Helmut Kohl läuft durch Bonn, wo wir auch voll auf die Tube gedrückt haben, was der ganze Quatsch angeht. Mit BRD, Nostalgie oder wie auch immer. Und das war aber irgendwie noch zu früh. Das hat da irgendwie keiner kapiert. Es war wie so, hä? Was wollen die denn jetzt von mir? Hä? Ein Stück über die BRD? Seid ihr bescheuert? Was soll das denn? Habt ihr nichts Besseres zu tun in eurer Freizeit, als ein Stück über Helmut Kohl zu schreiben?
Wie sehr BRD ist für dich Angela Merkel und
0,0.
0,0?
Irgendwie nicht. Also echt Angela Merkel, BRD.
Ich weiß nicht, so ein Stabilitätsding, das jetzt so wegbricht, nee, weil wir sind ja mit der aufgewachsen
komplett. Ja, das stimmt, aber die ist ja auch gefühlt später gekommen. Die ist ja so gefühlt, wann wurde die Kanzlerin? 2005.
Ja.
Und CDU-Vorsitzende seit?
2000.
2000, genau. Und 2000 ist ja total diese Schwelle. 2000, 2001, dieser Umbruch.
Aber dann ist sie eigentlich eine ganz gute Brücke, ne? Von dem alten Home-Gefühl BRD. Dann war sie jetzt nochmal so ein kleiner Sicherheitsanker, ja, so ein Pflaster, so, genau, ein Kinder-Dino-Pflaster, was einem aufgeklebt wurde.
Genau.
Und jetzt kommt einfach das Chaos,
oder jetzt was? Jetzt starten wir den völligen Wahnsinn. Keiner weiß, was passiert. Europa wird völlig vernichtet. Die Kontinente brechen zusammen. Riesige Naturkatastrophen, Aliens, alles wird passieren. Die Dinosaurier kommen wieder auf die Erde zurück. All das wird in den nächsten 2 bis 3 Wochen passieren.
Burkhard Birke, bei dir im Badezimmer, wie viel BRD steckt da drin?
Oh, ich hatte noch bis vor kurzem mein Haus in Köln, da steckte viel BRD drin. Da hatten wir diese schönen olivgrünen Kacheln noch im Bad. Ja. Das war so der 80er Jahre.
Als wir nach Bayern gezogen sind, hatten wir auch solche Bäder, die wirklich, also entweder so olivgrün oder so ein furchtbares Braun, wo einfach... Das war schlimm aus, wie Uniform aus alten Zeiten. Dieses Braun war das nämlich. Warum habt ihr das gemacht, Burkhard?
Das Haus habe ich genommen, gekauft. Also. Das war aus den 80er Jahren und naja, man ist dann bequem und dann kachelt man nicht gerade das Bad komplett neu. Aber das war natürlich dann auch 80er Jahre. Und wir kamen ja gerade aus England, dann kamen uns englische Freunde besuchen und sagen, oh, how beautiful, weil die nämlich die Engländer all dieses Alte, was so ein bisschen miefig ist, die lieben das ja alle. Die Engländer würden immer lieber ein altes als ein neues Haus kaufen.
Wir haben ja jetzt in diesem, also ich habe mit Michael ja auch gesprochen über diese Westalgie, die wir da noch nicht so benannt haben. Hast diesen Begriff eben mit reingebracht. So. Ist dir das auch aufgefallen oder geht dir das so, dass Leute da auch einfach frustriert sind, dass dieses Gefühl weg ist? Ähnlich wie man das eben von Leuten kennt, die die DDR verloren haben. Natürlich noch mit viel mehr Umbrüchen wahrscheinlich als Leute im Westen. Aber hat dieser Umbruch unbemerkt und keiner hat bisher wirklich drüber gesprochen, auch bei vielen Leuten in Nordrhein-Westfalen, im Saarland und sonst wo was ausgelöst, was so zu vergleichen ist?
Nicht so bewusst, weil im Prinzip Ostalgie, ja, weil das war ja praktisch, ich sag's mal, wie ich es empfunden habe, eine feindliche Übernahme. Und ich sag das jetzt auch, ich bin im Osten geboren, meine Familie hat vor dem Mauerbau rüber gemacht. Also ich habe immer engen Kontakt auch zur DDR gehabt, habe sie auch als Reporter dann während der 80er Jahre oft bereist und kenne sie noch. Also ich glaube, da ist ja was total weggebrochen. Und ich habe immer bei der Einheit auch bedauert, dass wir nicht vieles von dem, was ja eigentlich gar nicht so schlecht funktioniert hatte, in der DDR übernommen haben. Das gute System der Kitas, dass die Frauen mehr arbeiten konnten, etc. etc. Es ging aber dann, weil der Sozialismus schlecht war und war alles das Piefige dieser Bundesrepublik, war ja wohl das Ideal auch vieler DDR-Bürger, auch meiner Verwandten. Die wollten ja alles das, was wir hatten, wollten die auch. Aber es war ja mehr der Konsum. Und ich glaube, dass die Veränderungen weniger jetzt was zu tun haben, auch mit der deutsch-deutschen politischen Situation, sondern mit der globalen Situation. Durch Internet, durch die neue Technologie, dadurch, dass die Marken weggefallen sind. Also hier reden wir jetzt auch heute ein bisschen, glaube ich, über einen gewissen Katalog der Firma Otto. Bei uns war der Quelle-Katalog immer angesagt.
Neckermann bei uns, ja.
Oder Neckermann, ja, aber das ist ja alles heute nicht mehr. Heute geht man einfach ins Internet und bestellt dann per Internet.
Das aber der Katalog ist trotzdem immer noch schön.
Ich muss sagen, ich sehe ihn jetzt bei dir da auf dem Tisch. Der sieht genauso aus wie in meiner Kindheit. Hat sich wenig verändert.
Ja, ist krass, oder? Also ich meine, man muss nochmal, um das aufzuklären, dieses ist der Katalog der letzten Saison, noch gültig bis Ende Januar. Der allerletzte dieser Art, der große Katalog dieses Versandunternehmens, den wird es nicht mehr geben. Und das ist echt lustig, weil der wirklich irgendwie sowas hat wie so ein Buch, was man lange schon kennt. Also dieses Durchgeblättere und gucken, möchte ich den, brauche ich vielleicht mal. Eine Schlafanzughose?
Natürlich. Es ist ein Geschichtsbuch. Dann. Da wird ja auch, sagen wir mal, die Mode der Epoche festgehalten. Ich weiß, meine Mutter hat immer auch noch gerne selbst genäht und die hat sich dann immer orientiert. Was ist denn jetzt der Trend für die neue Saison, wenn der Katalog kam?
Ja, damit haben sich ganze Familiengenerationen beschäftigt. Kannst du mal bitte nochmal nachmachen, Johannes, wie bei euch dann bestellt wurde?
Also es war folgendermaßen. Bei Familie Nichelmann sah das so aus, Samstagnachmittag in einem dieser Versandhäuser bestellten Wohnzimmertisch. Darunter lagen, also auf diesem Tisch gab es Ablagen unten drunter und da lagen diese Kataloge, die dreimal so dick waren wie die Dinger heute. Und dann hat meine Mama das Telefon genommen. Guten Tag, Nichelmann, ich wollte gerne was bestellen. Nordpol, Ida, Cäsar, Heinrich, Emil, Ludwig und ein ganzer Mann. Und hat dann die Nummer angefügt. Und deswegen kann ich meinen Namen so toll buchstabieren, weil das bei uns jedes Wochenende, was ich jedes zweite, dritte, vierte Wochenende der Fall war. Und mein Bruder und ich wurden dann immer ins Wohnzimmer zitiert und durften uns was aussuchen.
Ja, genau.
Und ich fand es wirklich immer grottenhässlich. Aber ich dachte mir, gut, ne, geschenkt ist geschenkt, nehme ich es halt. Und dann kam dieses Paket an und diese Ware hat auch immer furchtbar gerochen. Wir müssen über die Lindenstraße nochmal sprechen.
Echt?
Ist das schon so weit? Habt ihr das geschaut früher?
Ich muss sagen, wenig. Und ich weiß ja auch, dass das so eine kleine Kopie ist von Coronation Street in London. Der Geissendörfer.
East Enders?
EastEnders und Coronation Street, ja. Das sind so zwei Serien, die halt auch über so eine Nachbarschaftsgegend erzählen.
Bis heute, ne? Also die BBC macht es ja, also EastEnders läuft ja einfach bis heute.
Ganz genau. Und ich finde, das ist ja auch so, dass gerade durch solche Serien eben Zeitgeschichte geschrieben wird. Und deshalb bedauere ich persönlich, auch wenn ich jetzt nicht der jeden Sonntag guck mal Lindenstraße Mensch bin, ich finde, das ist schade, wenn man so eine Serie wegbricht, weil sie ist ja Zeitzeugnis. Und ja. Was Mutter Bäumer immer gesagt hat, ist ja auch richtig. Wir greifen ja auch aktuelle Trends auf. Dann kommt halt ein homosexuelles Paar, was vor 30 Jahren undenkbar war. Und da werden eben über Drogenprobleme, über aktuelle Probleme wird eben auch gesprochen. Und das ist doch wichtig. Das ist doch das, was Menschen berührt aus dem Alltag, was sonst viel zu wenig eben auch in diesen Reality-Show vorkommt. Ich bin fast angeekelt davon, dass ich jeden Abend einen Krimi nach dem anderen serviert bekomme. Das ist doch sowas wie die Lindenstraße, was aus einem vollen Leben gegriffen ist, ist doch was Handfestes, womit sich jeder identifizieren kann, nicht mit dem Mörder oder dem Kommissar X oder der Kommissarin Y. Das geht mir sowas auf den Geist, deshalb finde ich es so schade, dass so eine Serie wie die Lindenstraße, die eben aus dem Leben gegriffen ist, abgeschafft werden soll.
Da sprichst du natürlich Tanja Schildknecht, sagt die dir noch was? Die Figur aus der Lindenstraße, voll aus dem Herzen, die wird gespielt seit 1985 von der Schauspielerin Sibylle Vauri, die selber ist Jahrgang 1970, also ist mit 15 eingestiegen in diese Lindenstraßenwelt. Und lustigerweise hat die mir erzählt, also wir hören gleich, was sie insgesamt erzählt hat, die taucht übrigens auch auf, diese Figur Tanja Schildknecht, in diesem berühmten, in der berühmten Bibel dieser Generation, um die es hier auch vor allem geht, Generation Golf von Florian Illies. Da ist sie nämlich tatsächlich notiert als auch eine Figur, die so wichtig ist für die Leute, die so ungefähr, weiß ich, in den 70ern, Anfang der 80er geboren sind. Und jedenfalls Sibylle Vauri traf ich, um mit ihr zu reden, und zwar jetzt nicht immer nur über das Ende der Lindenstraße, natürlich kommt das auch vor, aber vor allem eben darüber, wie sich dieses alte BRD-Gefühl innerhalb dieser Serie manifestiert hat und von dort aus auch weiterentwickelt hat.
Und nicht wundern, ich neige wirklich, wenn ich interviewt werde, zu irgendwelchen Schlangensätzen. Du darfst mich unterbrechen.
Wir sitzen in einer Kneipe im Berlin-Friedrichshain, weit entfernt von der Lindenstraße, in die ich aber jetzt gerade noch mal reingeschaut habe und dachte, ich frage dich als erstes, was sind denn Details, vielleicht äußerlich sichtbare Details auch der Lindenstraße, die eben für dieses alte BRD-Gefühl stehen.
Ganz klar diese Häuserwand, also die Haupthäuserwand mit dem Haus Nummer 3, die ja jetzt auch mittlerweile mal angestrichen wurde, eine freundlichere Farbe bekommen hat. Aber das war halt so quadratisch, praktisch, gut. Da gibt es zwar dann die Villa von Dr. Dressler, die irgendwie noch so ein gutbürgerliches, altes Flair hat, aber ansonsten war das halt so ein Mietshaus, das da jetzt immer noch rumsteht. Und da gibt es keinen Schnörkel dran und da gibt es keine Putten dran und da gibt es auch nicht den Loft oben drauf, sondern da konnte man halt wohnen. Und das hat auch genügt und das war in Ordnung so. Und das steht da halt immer noch und das bespielen wir immer noch.
Und im Haus selbst aber ist mir aufgefallen, gibt es tatsächlich auch noch so Details, bei denen man sich sofort wieder zurückversetzt fühlt in genau die Zeit, also in meinem Fall Ende 80er, Anfang 90er war das, als ich die Lindenstraße gesehen habe und man so sich erinnert fühlt an damals, an dieses Gefühl, wirklich in so Wohnungen reingucken zu können, die überhaupt nicht aufgeglitzert wurden für so eine Fernsehsituation und die immer noch so sind, wie es im echten Leben eben auch ist, ne?
Die wurden schon alle immer noch mal grundrenoviert. Also es tat uns natürlich am meisten weh, als dann diese Else-Kling-Küchenecke, die noch gehalten wurde, als Annemarie Wendel schon draußen war, hat man immer noch an dieser Küche festgehalten. Das war für uns so ein Symbol von, ach, da gibt es so eine Holzecke, da hängt ein Kreuz oben drüber. Irgendwann ist sie dann ins Museum umgezogen. Das fanden wir halt auch sehr wertig und sehr bezeichnend. Jetzt ist da auch eine moderne Küche. Das ändert sich halt alles. Da kommen dann immer wieder Requisiteure durch, wie im wahren Leben, Wohnungswechsel, jemand anders kommt rein. Aber irgendwie wird schon versucht, diesen individuellen Mief, ganz positiv gemeint, einfach mal dazulassen. Und dass die Küchen nicht alle wie von der klassischen Firma, die wir alle kennen, gemeißelt aussehen, sondern dass der Wohnstil dieser Wohnung auch das Leben dieser Menschen widerspiegelt. Aber die alten Schrankwände wurden trotzdem zu 90% rausgeschmissen, leider.
Und aber durch neue Schrankwände, die den alten sehr ähnlich sehen, ersetzt.
Genau, es ist immer dieser, der Versuch, ein schönes Fernsehbild herzustellen und trotzdem aber eine Realität auch da sein zu lassen. Nicht alle Leute wohnen designt, nicht alle Leute wohnen irgendwie total super.
Neben diesen Kulissendetails, was macht denn für dich speziell in der Lindenstraße dieses alte BRD-Gefühl aus, was da schon implementiert ist und was eigentlich viel auch über diese Zeit erzählt hat, über die wir jetzt gerade nochmal sprechen, weil wir so ein bisschen das Gefühl haben, die ist zwar schon nicht mehr da, aber jetzt offenbar fallen nochmal so ein paar Details, mit denen viele groß geworden sind und die sie genau dieser bestimmten Zeit zuordnen. Also wo findet die sich außerhalb der Kulisse der Lindenstraße in dieser Serie?
In der Garderobe zum Beispiel. Es gibt von uns, glaube ich, allen aus dem ersten Jahr noch irgendwelche Teile, die da noch rumdümpeln, die halt nicht kaputt gehen, die man selten anzieht, die aber irgendwie mit rüber gerettet wurden. Ich weiß nicht, ob du das hast, aber es gibt so Bademäntel, so Sachen, die muss man irgendwie nicht austauschen, weil die sind halt immer da, die gibt's halt. Und die gibt's bei uns tatsächlich auch in den Schränken.
Und das ist aber tatsächlich, also kann man das diesem alten BRD-Gefühl zuordnen? Also welche Eigenschaften sind deiner Meinung danach mit verbunden? Das ist ja irgendwie sowas wie, man hängt an den Sachen, die sind qualitätsvoll, die hat man im Katalog bestellt, die kennt man irgendwoher, das ist was Gutes.
Ja, also dieser sehr moderne Minimalismus wird bei uns, glaube ich, ein bisschen boykottiert. Da hat man viel, da hat man sinnlose Dinge, da tut man auch oft sinnlose Dinge. Und dieses Gefühl von, so war das schon immer, so machen wir das, das ist das alte Treppenhaus, man trifft sich im Hausflur, das hängt dieser Serie natürlich noch an, weil wir einfach aus der Zeit entstanden sind. Und dieser Prozess, das zu modernisieren, ist natürlich extremst schwierig. Den Figuren treu zu bleiben, wo auch Leute wirklich seit 30 Jahren dran sind und wissen, was sie damals in den 80ern gemacht haben. Und trotzdem jetzt in eine moderne Welt zu überführen, finde ich extremst schwierig. Aber gerade jetzt, wo die Lindenstraße eben wahrscheinlich in einem Jahr aufhören wird, kommt eben bei ganz vielen, kommen diese Flashbacks so, ach klar, haben wir alle Lindenstraße geguckt, weil wir konnten ja gar nichts anderes gucken. Alle haben sich drüber unterhalten, weil es gab ja gar nichts anderes Sonntagabends. Und diese, das hat einen halt auch zusammengeführt. Selbst wenn man es gehasst hat oder wenn man nicht geguckt hat und wusste, hör, am nächsten Morgen unterhalten sich wieder alle. Es war aber ein anderes Gemeinschaftsgefühl. Jetzt hängt jeder für 3 Sekunden an YouTube und guckt was, was der andere nicht guckt. Dann gibt es Serien, die gehypt werden, aber die guckt jeder in seinem eigenen Tempo. Ach, muss ich noch gucken? Erzähl mir das Ende nicht. Bei Lindenstraße war ganz klar, wenn man die noch nicht geguckt hat Sonntagabend, erzählt mir bitte keiner, wie es ausgegangen ist. Ich habe es auf Video, ich werde mir das angucken, dann können wir weiterreden. Und diese Rhythmisierung des Lebens ist halt einfach verloren gegangen.
Auch außerhalb dieser Serie? Hast du das Gefühl, dass da tatsächlich auch außerhalb der Serie was verloren gegangen ist? Also dass es trotz des Schmerzes über das Ende der Lindenstraße so eine Art von Stimmigkeit gibt, weil die Welt sich eben doch so verändert hat, dass man dieses Lagerfeuermoment, was diese Serie natürlich genauso wie die großen Fernsehshows damals geleistet hat, wirklich gar nicht mehr braucht oder viele nicht mehr brauchen und wollen?
Das Problem ist, dass wir uns halt auch aufregen, weil dieses Lagerfeuer-Moment immer noch genauso wichtig ist für alle Leute. Und man sieht, wie Menschen darum kämpfen, irgendeine Gemeinsamkeit zusammenzuführen. Ich meine, ist ja gut, wenn es dann irgendwie die Demonstrationen für die richtige Richtung sind, aber da waren wir halt als Serie auch immer dabei und sehr dran. Und wir natürlich alle unser Lagerfeuer nicht verlieren wollen. Aber dieser Zusammenhalt und die Werte, die eben in den 80ern irgendwie galten und die allen auf die Nerven gegangen sind, dieses Trutschige und eben so war das schon immer und so machen wir das halt, wogegen man so wunderbar rebellieren kann, das hat halt aber auch, das gibt eine Geborgenheit, das gibt eine Verlässlichkeit. Und die, glaube ich, wünscht sich jeder, egal wie viel Freiheitsbedürfnis man hat, jeder hält sich an irgendwas fest, was dann aber doch zu Hause bedeutet.
Was ich jetzt so ein bisschen raushöre, ist einerseits natürlich die Melancholie wegen der, oder die Sentimentalität vielleicht besser, weil diese Serie zu Ende gehen könnte. Aber ich höre auch raus, so wie du das beschreibst, dass es schon auch so eine Traurigkeit gibt darüber, dass diese alten Zeiten vorbei sind. Stimmt es?
Einerseits, andererseits. Also es gab bestimmte Dinge, die man bestimmt nicht vermisst. Also Menschen, die das Land regieren oder, weiß ich, eine gewisse Freiheit, die sich auch eingestellt hat. Im Moment, die ja viele Leute wieder versuchen zu beschneiden, aber dass meine Kinder es völlig normal finden, dass Männer sich küssen und dass Frauen Händchen halten durch die Stadt gehen, ist halt was sehr Schönes, was ich nie wieder eintauschen würde.
War denn diese Zeit damals wirklich so eine gemeinsame Zeit? Also klar, wenn man zusammen, konnte man sich über dieses Fernsehmoment irgendwie finden, das stimmt, das würde ich auch sagen. Aber ansonsten, hast du den Eindruck, dass es wirklich auch damals dieses Gemütliche wirklich auch was Besseres hatte für die Gesellschaft, dass da mehr zusammen war?
Nee, das meine ich ja. Also dieses Gemeinschaft und man muss zusammen funktionieren und es gab, glaube ich, viel mehr richtig und falsch Sachen in bestimmten Kreisen. Das hat sich hoffentlich verändert und es gibt einfach, ja, also diese Trutschigkeit gegen eine Freiheit einzutauschen, finde ich, glaube ich, ganz gut. Und natürlich ist das ein nostalgischer Blick auf die Zeit. Ich habe da auch nicht gedacht, juhu, wir sind alle eine große Gemeinschaft, die BRD ist ein Volk, das zusammenhält, das stimmt ja nicht. Aber man musste nicht so sehr darum kämpfen, sich einer Gruppe zugehörig zu fühlen. Also mein Mann sagt dann immer, damals war halt eine Musikrichtung, da war man dann einfach Mod, Punk, irgendwas. Jetzt die Kinder, die hören halt Musik, das geht halt über Spotify. Diese Abgrenzung gegen andere ist halt auch leichter, wenn es ein ganz klares Gemeinschaftsbild gibt. Individualist zu sein, ist halt jetzt normal. So kann man machen, muss man nicht machen. Aber wenn man ein Punk irgendwie in Mettmann auf dem Dorf war, war das halt was echt Großes und Besonderes. Und dann musste man das auch vertreten und dann musste man auch gucken, dass man an die Musik rankommt. Es war halt alles ein bisschen schwieriger und ich glaube, dadurch musste man ein bisschen mehr zusammenhalten. Das war einfach so. Aber das kann auch eine Verklärung der Vergangenheit sein, ich weiß es nicht.
Was macht denn für dich persönlich tatsächlich aber diese Generation oder auch die Zeit aus? Also wenn du jetzt außerhalb der Serie denkst, an was würdest du als erstes denken? Weiß ich nicht, an Erdnussflips oder an, was wären das noch für Dinge, die dir einfallen?
Das ist tatsächlich bei mir ein körperliches Gefühl. Diese irgendwie immer ungemütlichen Klamotten. Also selbst die Öko-Fraktion hatte dann irgendwelche Wollpullover, die bitte kratzen mussten. Oder man musste dann, ich weiß, war kein gemütliches Zeitalter. Dieser Coolness-Faktor und dieses Reinpassen müssen hatte für mich was nicht unbedingt Positives. Also Schulterpolster sind weder schön noch gemütlich. Die haben einfach überhaupt keinen Sinn. Die sind einfach nur schwachsinnig. Und das markiert für mich so ein bisschen die 80er.
Die BRD, das alte BRD-Gefühl geht unter, aber nicht überall.
Nee, nicht überall. Das stimmt allerdings. Man kann zum Beispiel einen Ort finden, auch in Berlin. Wir haben kurz so ein bisschen gegrübelt, aber es gibt einen Ort, in dem dieses alte BRD-Ding noch den ganzen Raum erfüllt und das ist die Ständige Vertretung. Das ist so ein Laden, der quasi erfunden wurde, als tatsächlich die Regierung umgezogen ist nach Berlin. Die Ständige Vertretung ist natürlich die Ständige Vertretung des Rheinlands oder der Bonner Sippe in Berlin und dort jedenfalls kann man hingehen. Und dann? Sieht man dann da? Kollege Nichelmann?
Da sieht man, wenn ich richtig aufgepasst habe, viele Schwarz-Weiß-Fotos von Politikern aus sämtlichen Jahrzehnten, von Adenauer angefangen.
So. Aber auch Künstler. Auch also Künstler. Zum Beispiel Beuys hängt da auch rum.
Ziemlich groß. Aber wahrscheinlich oder nicht wissend des Geschäftsführers zumindest, Lindenstraßenstars hängen da. Also er wusste es nicht genau. Es gibt keinen Lindenstraßenaltar bisher.
Nee, aber das kann so nicht bleiben. Er hat auch gesagt, er wird vielleicht, kann man eine Ecke irgendwo
abhängen. Wir haben empfohlen, einen Altar anzuhängen. Hoffentlich hält er sich dran. Was aber in der alten und neuen BRD illegal ist, ist Diebstahl.
Das stimmt.
Und das hört man jetzt nicht richtig. Aber was es mit diesem Geräusch auf sich hat und ob wir was Illegales gemacht haben, nach unserer Begegnung mit Jörn-Peter Brinkmann, dem Geschäftsführer der Ständigen Vertretung, der uns nochmal kurz mitnimmt in die gute alte Zeit.
Ja, ich bin gebürtig aus Düsseldorf, also auch Rheinland, was ja die Ständige Vertretung ist, eine rheinische Botschaft.
Als Sie den Laden hier übernommen haben, da hätten Sie ja auch diesen ganzen alten staubigen Klimbim aus dem Westen von den Wänden reißen können und sagen können, jetzt machen wir hier was Neues. Das haben Sie aber nicht so entschieden. Das ist schon hier ein bisschen museal, um sich zu erinnern, wie das war in der alten BRD, oder?
Absolut. Also das wäre der größte Fehler gewesen, den wir hätten machen können, dass wir hier solche Veränderungen vornehmen. Aber der Laden oder das Restaurant, die Ständige Vertretung, lebt halt von der Historie und von der Geschichte. Und das ist wirklich beeindruckend, wenn man den Gast reinkommen sieht, der erstmal erschlagen ist von diesen vielen Bildern. Und dann kommen genau die Gespräche, wie Sie es eben hatten. Ach, ist das nicht der Adenauer? Und guck mal, der Honecker. Und ach, wie war doch schön die alte Zeit.
Honecker hängt hier auch irgendwo.
Honecker hängt hier mehrfach, ja. Ganz hinten haben wir tatsächlich ein Original-Bonbon, was Erich Honecker Helmut Schmidt übergeben hat.
Nee, wo haben Sie das denn her?
Das ist aus dem Fundus und wurde uns mal zugespielt. Ist eine Leihgabe jetzt mittlerweile.
Wer will das dann zurückhaben, den Bonbon?
Aus der Geschichte.
Ach so, okay.
Genau.
Und weiß man, was das für ein Geschmack ist?
Nee, werden wir auch nie rausfinden, außer es würde mal einer öffnen.
Aber Sie haben gerade gesagt, die Leute kommen rein und sagen dann, ach so, wie schön, das war die alte Zeit. Was ist denn das mit diesem, was war denn so schön oder mit was verbinden denn die Menschen oder ihre Gäste diese alte, vergangene Zeit?
Ich glaube, das ist so eine Lebenssache. Ne? Es ist schön zurückzublicken und gerade unser Gästeklientel sind jetzt weniger 20-Jährige, mehr ab 30 und die Erinnerungen sind halt noch da.
Wie würden Sie mir jetzt dieses Gefühl beschreiben, das diese BRD so ausgemacht hat?
Ich glaube, das Besondere war, dass es nicht so schnelllebig war. Es war gefühlt, was man heute sagen würde, entschleunigt. Ich glaube, es war auch ein größerer Zusammenhalt in der Bevölkerung. Der Neidfaktor war nicht so groß, weil man auch nicht über Facebook sich die tollsten Urlaubsbilder gezeigt hat, sondern man hat halt das Leben zwar geteilt, aber auf eine ganz andere Art und Weise.
Wann hat denn für Sie diese alte BRD aufgehört zu existieren? Hat ja jeder irgendwie sein eigenes Datum für sich gefunden?
Also für mich war es tatsächlich der Mauerfall, weil mir dann schon bewusst war mit 10 Jahren und dass ich kann mich noch an die Reisen nach Ostdeutschland erinnern und wie der Grenzübergang war und wie meine Cousins und Cousinen begeistert waren, dass ich eine Jeans getragen habe. da war für mich dann schon klar irgendwie mit 10 Jahren, dass das jetzt anders sein wird. Sicherlich nicht die Ausmaße, aber da hat schon für mich dieses reine BRD irgendwo aufgehört, würde ich sagen.
Wir haben jetzt mehrere Daten erfahren, ne, in denen die BRD aufgehört hat zu existieren. Burkhard, für dich war es 1999 mit dem Umzug vom Rhein an die Spree.
Und 2006 auch nochmal.
Und 2006, jetzt haben wir aufgehört. Mhm. Dann gibt es für Michel D.K. dann den 11. September 2001 als große Zäsur und für Herrn Brinkmann dann wiederum 1989 mit dem Mauerfall. Ja. Und was mich an allen Gesprächen fasziniert hat, es ist so ein bisschen... Die Aussagen, die am Ende rauskommen, wie bei Leuten, die über die DDR sprechen. Ne? Es gab mehr Zusammenhalt, es war alles ein bisschen kuscheliger und muckliger. Und außerdem genau, haben wir gelernt, vielleicht geht das gar nicht auf den Kalten Krieg und das Ende und all das zurück, sondern einfach auf die neue Zeit mit der Globalisierung.
Und diesem Internet.
Eben.
Mit diesem Internet. Das hast du auch gesagt.
Ja, Robert, absolut. Ne? Ich glaube, das hat wirklich damit was zu tun. Und ich freue mich jetzt schon auf die Berliner Republik Nummer 2 nach Angela Merkel, wenn wir nämlich dann den Fall Kohl nehmen. Und jetzt haben wir wieder eine lange, lange Zeit mit einer Regierungschefin. Und ich glaube, dass das auch eine Zäsur werden könnte.
Machen wir die jetzt schon die Zäsur? Schon vorab? Wir könnten das ja hier beschließen.
Wir beschließen das, aber dann beschließen wir auch, dass es gar keine Westalgie in dem Sinne gibt, sondern einfach einen Umbruch, der nicht mit einer Ostalgie zu vergleichen ist, sondern dass es einfach diesen Begriff der Westalgie, den können wir jetzt hier einfach im Studio liegen lassen und wer ihn mitnehmen will, kann sich den gerne abholen. Studio 1B beim Rias in Berlin.
Wir packen den auch schön ein und wir schenken auch noch den vorletzten Katalog dieses berühmten Versandhauses, das wir jetzt nicht nochmal nennen, auch noch dazu, oder?
Den können auch, ja.
Den
was wir auch haben
dazu.
Ist...
Und eine Schlafanzughose, kariert. Bestelle ich.
Ich möchte noch mal ganz kurz über Erich Honecker sprechen an der Stelle.
Das ist natürlich.
Hast du die mal gesehen, Burkhard?
Ja, ja, ja. Ich bin ja im Saarland groß geworden. Erich Honecker war Saarländer.
Da kannte man sich,
Naja, so ist es auch nicht. Aber ich habe ihn natürlich bei meinen Besuchen in der DDR gesehen, als er die Leipziger Messe und dann den saarländischen Messestand besucht hat.
Hättest du einen Bonbon, den er dir geschenkt hat, aufgelutscht?
Schwierige Frage. Ich glaube, ich hätte es als Souvenir aufgehoben und würde es jetzt meistbietend im Internet versteigern.
Ich habe seit gestern viel darüber nachgedacht, warum Helmut Schmidt den Bonbon, den Erich Honecker ihm irgendwann mal geschenkt haben soll, nicht aufgemampft hat. Und ich glaube, es war ja Kalter Krieg, der hat einfach Angst gehabt, dass der hart vergiftet wird wahrscheinlich. Und es ist bisher nicht bekannt, was für ein Geschmack das ist. Und,
wir waren aber gestern in der ständigen Vertretung.
Also, hier ist dieser
Bonbon. Also, wo dieses Bonbon...
Dieses.
Also wenn der Johannes jetzt tot umfällt, dann wissen wir, was Honecker
vorhatte. Also ich habe jetzt wirklich, das ist jetzt ungelogen, ich habe jetzt ein Original-Bonbon mir stibitzt, der ist mir zugespielt worden.
Als Leihgabe.
genau. Und ich werde jetzt, also ich hoffe, dass er noch schmeckt. Okay, ich probiere es jetzt mal.
Okay. Welcher Geschmack? Jetzt verrate es. Erdbeer?
Mal, ist ein bisschen Mischung aus Schrankwand und alten Teppich. Das war lakonisch elegant für diese Woche.
Richtig, wenn ihr vielleicht, sollen wir noch den Witz erzählen?
Ja, klar.
Ja, natürlich, wir haben ja mal vor vielen, vielen Folgen.
Folge 4.
Genau, haben wir mal dazu aufgerufen, uns politisch korrekte Witze einzusenden und diese Welle der Witzzusendungen ebbt nicht ab. Und der aktuelle Witz kommt von Oliver Handke aus Lübeck, den wir hier vortragen wollen. Was ist der Unterschied zwischen einem Mönch und einem Hustensaft?
Na?
Ja. Der Hustensaft ist ein Heilserum, der Mönch hat ein Seil herum.
Mehr Witze an lakonisch-elegant@deutschlandradio.de.
Ich möchte sagen, ich finde diesen Witz super. Ich kann ihn nicht gut aufsagen, aber ich finde ihn sehr gut. Vielen Dank, Oliver Handke.
Immer neue Witze zu uns. Wir bedanken uns fürs Zuhören und deutschlandfunkkultur.de/kulturpodcast. Da gibt es alle unsere Folgen. Mein Name ist Johannes Michelmann.
Mein Name ist Christine Watti und ihr könnt uns gerne weiterempfehlen, wenn ihr wollt.
Danke, Burkhard Birke, fürs Hiersein.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.